Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir hier zusammen sein dürfen und vor allen Dingen möchten wir dir danken, dass du selber unter uns bist. An deinem Segen ist alles gelegen, wir brauchen dich, wir brauchen die lebendige Begegnung und ja, wir bitten dich, erbarme dich, die kannst ja nur du schenken und wir bitten dich, dass das heute Morgen der Fall ist. Amen. Ich möchte euch heute Morgen mit auf einem Berge nehmen. Es gibt in Klein-Quenstadt eine kleine Kirchengemeinde. Und wisst ihr, wie die heißt? Die heißt Kirche auf dem Heiligen Berge. Ist das nicht schön? Toll. Ja, und um ein Erlebnis auf einem Berg soll es heute gehen. Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Da heißt es: Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Und er führte sie beiseite auf einem hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemanden von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Eine wundervolle Geschichte auf dem Berg. Aber diese wundervolle Geschichte, die hat eine notwendige Vorgeschichte. Für dieses gewaltige geistliche Ereignis gab es im Kapitel vorher 2 entscheidende Dinge. Das eine ist, Petrus hatte das Bekenntnis abgelegt. Ja, er hatte Jesus erkannt, zumindest bruchstückhaft. Er bekennt ihn. Und dann heißt es in Matthäus 16, in den Versen 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier geht es um die Hingabe des eigenen Lebens. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Jünger dem zugestimmt. Die waren später auch wieder wankelmütig. Aber hier gab es einen Punkt, wo sie dem zugestimmt haben. Denn viele haben Jesus verlassen, haben gesagt: Was für eine heftige Rede. Aber die Jünger blieben. Sie bejahten das. Wir wissen, dass das nicht immer so weiterging. Aber Hingabe ist auch in der Gnadenbotschaft ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was ich bei mir selbst und auch in der Verkündigung anderer, ein bisschen manchmal auch vermisse. Ja, es ist natürlich die Gnade. Aber ohne Lebensübergabe an Jesus Christus funktioniert nichts. Man kann da nicht einfach so reinwachsen. Ja, also man muss wirklich an diesen einen Punkt kommen und sein Leben Jesus wirklich übergeben. Und das ist notwendig. Und es ist ein einmaliger Akt, aber dann auch eine sich ständig wiederholende Disziplin. Wer mit Jesus leben möchte, wer das Reich Gottes erfahren möchte, der kann sich Jesus auch ganz konkret nicht verweigern. Ja, ich meine, bekennen ist ja das eine. Man kann bekennen, Jesus ist der Herr. Aber wenn das im Leben nicht konkret ist, dann ist das nicht ausreichend. Nicht ausreichend, ganz besonders im Hinblick auf solche besonderen Jesus-Erfahrungen. Der Anspruch Jesu und die Zustimmung der Jünger ist eine Grundlage für das, was jetzt folgt. Für dieses außerordentliche Ereignis. Die zweite Grundlage für dieses Geschehen finden wir in Matthäus 16, 27 und 28. Da spricht Jesus über das Reich Gottes. Und da sagt er: Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Das ist eine Ansage. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um das Kommen Jesu in sein Reich, in seinem Reich. Und dann sagt er, hier stehen einige, die das erleben werden, bevor sie sterben. Wie ist das gemeint? Die Jünger, die damals dabei waren, die sind schon lange tot. Also, diese Aussage erscheint erstmal schleierhaft. Es ist wichtig zu begreifen, dass das Reich Gottes kommt, aber dass es auch schon da ist. Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier mitten unter euch. Heute, hier. Ja. Und zu dieser Stelle, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Da habe ich natürlich mir Rat geholt. Ich habe ein bisschen rumgeforscht natürlich. Und die meisten Ausleger beziehen diese Aussage Jesu auf entweder die Verklärung, also das, was jetzt passiert, Jesus, Elia, ja, Mose, das Reich Gottes, oder aber auf spätestens auf Tod, Auferstehung und Pfingsten. Und dann in der Endkonsequenz geht es natürlich dann auch um die sichtbare Wiederkunft Jesu. Ja, aber das Reich Gottes ist hier. Und Mose kam vom Berg und er zerschmetterte die Tafeln auf dem Boden. Aber ich bin nicht Mose und das sind auch keine Steintafeln. Dankeschön. Ja, Test bestanden. Ich wollte mal schauen, sehr demütig, sehr lieb. Ja, also man, ja, aber was geschah hier eigentlich auf dem Berg? Jesus war ein Rabbi, ein Lehrer und er ist es bis heute. Jesus war kein Theologieprofessor. Jesus war ein Rabbi. Und er nahm seine Jünger in eine Jüngerschaftsschulung. Und Jüngerschaftsschulung ist kein Theologiestudium. Jüngerschaft ist eine Lebensschule. Jesus nahm seine Jünger an der Hand und er ging mit ihnen durch den Alltag. Und er belehrte sie an der Praxis, an dem Erlebten. So verknüpfte er Theologie und Praxis. So tat er es damals, so tut er es heute. Wenn ich bewusst mit Jesus unterwegs ist, der kann auch nicht von Jesus lernen. Der Alltag, durchsetzt mit dem Reich Gottes, ist die Hochschule Jesu. Darauf kommt es an. Und Jesus nimmt die Jünger hier mit hinein in eine ganz besondere Erfahrung. Er erklärt nicht nur, Er hat über das Reich Gottes gelehrt, aber er erklärt nicht nur, sondern er lässt es erleben. Geistliches Leben muss man erfahren, muss man durchleben. Jesus lässt uns tatsächlich die Wunder der Bibel, die Wahrheit der Bibel durchleben. Ich habe euch wirklich lieb, meistens und mit viel Gebet. Aber wir sind nicht halb so gut, wie wir denken. Auch nicht in dem, was wir so an Bibelwissen haben. Es geht nicht um das reine Wissen. Paulus sagt, das Wissen, tja, macht stolz, ja, bläht auf. Nein, es geht nicht um Wissen. Und geistliche Reife ist das Entscheidende. Jesus ist ein Rabbi, der seine Jünger, also uns, an der Hand nimmt und uns geistliche Wahrheit vermittelt in unserem Tun, in unserem Erleben. Und wenn es um das Reich Gottes geht, dann spricht das Neue Testament immer wieder vom Schmecken des Reiches Gottes. Das ist sinnlich. Schmecken. Schmecken ist weit mehr als gehört haben. Es meint wenigstens erfahren. So heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief, in einem anderen Zusammenhang. Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben und dazu die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Also mir geht es um das geschmeckt, ja? Nicht gehört, geschmeckt. Petrus sagt es ähnlich. Er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja? Schmecken ist mehr als gehört haben, mehr als wissen, mehr als, wie wir meinen, verstanden zu haben. Es ist ein Erfahren. Jesus redet nicht über das Reich Gottes allein, sondern er lässt es erfahren. Der Rabbi, der seine Schüler an der Hand nimmt. Und deshalb ist es so wichtig, unsere Tage zu reflektieren, um zu verstehen, um zu erkennen die Lektionen des Herrn. Ich könnte jetzt fragen, wie euer gestriger Tag war. Würde ich unterschiedliche Dinge hören. Aber man stelle sich vor, nein, man stelle sich ja nicht vor, es ist ja so. Ihr wart gestern mit Jesus unterwegs. Seid mit ihm durch den Alltag gegangen. So ganz bewusst. Und dann werdet ihr abends gefragt, na, wie war es mit Jesus? Was hast du gelernt? Was hat er dir gezeigt? Gucken wir wie ein Auto, ne? Ja, aber Jesus damals ging ja sichtbar, ganz konkret, ja, mit den Jüngern durch die Felder, durch die weiß ich nicht wohin. Ja. Die hätten abends was zu erzählen gehabt. Ja, wir haben es gelernt. Aber uns ist ja nicht anders. Ja. Jesus ist ein Rabbi, unser Rabbi. Er nimmt uns an der Hand und er führt uns durch den Alltag und er unterweist uns. Ja, wir waren gestern an der Hand Jesu unterwegs. Und Jesus ist kein Theologieprofessor, kein Schriftgelehrter, sondern ein Rabbi. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs, learning by doing. Das gilt sowohl für unser gesamtes alltägliches Leben und im Besonderen für unseren Dienst für ihn. Jesus lässt seine Lektionen erleben. Unser Alltag verzahnt mit dem Reich Gottes. Und darum ist es wirklich so wichtig, unsere Tage zu reflektieren und zu verstehen, was die Lektion des Herrn war. Meine Frau hat uns ein schönes Buch besorgt. Das ist eine Art Tagebuch, nur besser. Und es beginnt morgens mit Worten Gottes, Einstiegsgedanken für den Tag. Und abends wird das nochmal abgeklopft. Ne? So nach dem Motto, du hast ja heute Morgen was gelesen, was gehört. Ja? Wie war es heute? Hast du irgendwas? Kommt da was zusammen? Das Problem ist, ich bin abends immer todmüde. Das macht das Reflektieren schwierig. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Morgen ist es weg. Ja, es lohnt sich. Wir starten ja nicht alleine in den Tag. Also lasst uns sehen und hören. Und dann lasst uns abends die heutige Lektion Jesu verarbeiten. Und wir werden mit dieser Reflexion gute Erfahrungen machen. So, dass wir morgen wieder mit Freude und mit aufgeregter Spannung und dankbaren Herzen in den Tag starten können. Was aber lernten die Jünger? Sie lernten etwas über das Gebet. Denn die Parallelstelle in Lukas sagt, dass Jesus sie mit ins Gebet nahm auf diesem Berg. Und Gebet bedeutet heiliges Land. Bedeutet eintreten in eine andere Dimension. Und Jesus ruft die Jünger zum Gebet. Und geistliches Erfahren ist nur mit Gebet und im Gebet möglich. Im Gebet treten wir zum Thron der Gnade. Das bedeutet, wir treten hinein in die Dimension des Reiches Gottes, der Thron der Gnade, der steht natürlich im Reich Gottes und wir treten im Gebet hinzu. Darum wird es heute Nachmittag in der Predigt gehen. Ne? Also freue ich mich, euch alle wiederzusehen. Und, das Tolle, diese Dimension des Reiches Gottes beinhaltet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft allumfassend. Genauso auch geografisch allumfassend. Wo ist das Reich Gottes? Ja, das Reich Gottes ist überall, ja, unter uns. Da treten Mose und Elia auf. Die beiden sind Vergangenheit, die sind ja lange tot. Ja. Mose als Vertreter des Gesetzes. Und da heißt es, Jesus berät sich mit Mose und Elia über den Ausgang, den er nehmen soll. Und nach dem Gesetz muss Jesus sterben, ja, weil er die Schuld der Welt auf sich geladen hat. Damit ist er schuldig und dann muss er eben sterben. Starb für uns. Elia als Vertreter der Prophetie, sein Fazit, Jesus muss sterben, auferstehen und wiederkommen. Das ergibt eine Koordinate, ja, der Strang des Gesetzes von der einen Seite, der Strang der Prophetie von der anderen Seite. Ne? Und dann haben wir eine Koordinate, das ist Golgatha, Jesus muss sterben. Neben Elia und Mose haben wir den strahlenden Jesus. Der zurückbleibende strahlende Jesus eröffnet einen Blick in die Zukunft. Auch in unsere Zukunft. Denn wir werden sein wie er. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? So schreibt Johannes, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Verwandelt durch das auf ihn sehen. Und dann das Erleben der Jünger, das ist Gegenwart. Es gibt ein Buch, Friedhelm König, glaube ich, das Schönste kommt noch. Das stimmt. Aber gerade zum Beispiel in der Jugendarbeit, ja, da ist das ein bisschen mau. Ne? Also wenn man den Jugendlichen sagt, also du wirst jetzt alt und grau und 110 oder so. Und danach kommt das Schöne. Also kann man nicht wirklich so. Nein, das Schönste kommt noch, das stimmt. Aber das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und die Bibel sagt, schmeckt ihr das nicht? Ja, es ist ja greifbar. Es ist ja, wenn ihr es nicht schmeckt, das ist schade für euch. Schade, ja. Also es ist auch Gegenwart. Hier und heute, gestern und morgen dürfen und müssen wir auch das Reich Gottes schmecken. Ich komme da immer an Grenzen. Dann sagen Leute, ah, du bist gefühlsdusselig oder so, oder gefühls... sieht man mal die unterschiedlichen Standpunkte. Ne? Meine Frau würde eher sagen, du bist gefühlsarm. Ne? Nein, würde sie, nein, vergesst es. Also würde sie nicht sagen. Aber ja, es gibt Leute, ja, du und dein Gefühl. Ja? Das ist das Problem. Das Schmecken. Ja? Das Schmecken ist kein Gefühl. Es fehlt einfach der irdische Vergleich. Ja? Also wenn ich sage, ja, es ist ein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, aua, Zahnweh oder sonst was. Ja? Nein, Schmecken ist eine Wahrnehmung. Schmecken ist einerseits eine geistliche Wahrnehmung, auf der anderen Seite auch konkrete Erlebnisse. Ja? Wo Jesus uns das, was er uns belehrt, eben auch erleben lässt. Das Blöde ist, wir sind manchmal in so einem Kreis. Ja? Also, Jesus belehrt uns, wir haben es nicht verstanden und dann kommen wir in so eine Endlosschleife, schon wieder nicht verstanden. Ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr Situationen, in denen ihr aus dem Wege geht, mit Bravour aus dem Wege geht, dass die immer wieder kommen? Das ist doch blöd. Ne? Also ich bin ja sehr geschickt, weil ich so ein angenehmer Mensch bin. Also ich liebe das Angenehme. So, ja. Also, und weil ich gleichzeitig so raffiniert bin, kann ich den Dingen immer so ein bisschen so. Ne? Das Blöde ist, so sehr ich mich bemühe, irgendwann stehe ich immer wieder vor derselben Wand. Ne? Blöd, ja. Aber so ist das mit den Lektionen des Herrn. Ja, zum Schluss, das, was die Jünger hier erlebt haben, das ist nicht alltäglich. Das haben die Jünger auch so, also Mose, Elia, Strahlen, ja, haben die auch nicht immer so erlebt. Denn unmittelbar danach sind sie auch gescheitert, haben sie versagt. Ja? Die kommen vom Berg, ja, noch voller Jubel und denken, wow, na, und kommen runter und versagen in ihrem Dienst. Besondere Gotteserfahrungen zeugen nicht von unserer Größe, sondern von der Größe unseres Herrn. Ja? Das ist ganz wesentlich. Aber auf der anderen Seite dürfen und müssen und sollen wir damit leben, dass das, was hier so sichtbar wird, auch eine gewisse Normalität ist. Ja, es ist eine Normalität, dass das Reich Gottes unter uns ist. Und es ist eine Normalität, dass es eben auf geistliche Dinge auch ankommt. Ja, es ist also ein Stück weit normal. Auch da, wo wir es nicht sehen, ist es trotzdem das Entscheidende. Was bleibt zum Schluss? Tja, Elia verschwindet, Mose verschwindet. Was ist geblieben? Jesus ist geblieben, genau, Jesus ist geblieben. Und auf ihn kommt es an. Ja, Himmel und Erde vergehen und dieses und jenes vergeht und alles weg und alles trägt nicht und alles hilft. Aber Jesus bleibt und er geht mit ihnen den Berg hinunter. Wer? Also, Jesus hat ja nicht gesagt, so, Hütten bauen wir nicht, ich bleibe hier oben, eine Hütte reicht, wenn überhaupt, aber ihr geht wieder. Nein, Jesus geht mit ihnen. Das, was bleibt, ist Jesus. Hier und heute und alle Zeit. Das Reich Gottes hängt alleine an ihm. Sie sahen ihn allein. Auf ihn alleine kommt es an. Er ist es, der bleibt, und du mit ihm da, wo du ihm dein Leben wirklich anvertraut hast und auch dabei bleibst. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich wünsche euch einen segensreichen und lehrreichen Tag mit Jesus. Amen.